Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Unmittelbar vor den Toren Hamburgs gelegen, wurde Wandsbek in den 1920er Jahren als schleswig-holsteinische und damit preußische Stadt nach wie vor von Berlin aus regiert. Dass man es hier schaffte, darüber hinaus gelegentlich auch nach der nach Berlin und Hamburg auch schon damals drittgrößten deutschen Stadt zu blicken, belegt ein Münchner Brief, den der Wandsbeker Bote am 18. Oktober 1924 abdruckte. Manches in dessen Zeilen klingt erstaunlich vertraut. Dass die bayerische Staatsoper künstlerisch wie technisch Maßstäbe zu setzen vermochte, der Himmel über den weißen Bergen strahlend blau im Föhn schien und man in ihm bisweilen, wenn nicht göttliche, so zumindest kirchliche Zeichen erblicken konnte. Nur dass man, wie wir auch erfahren, hier in die Schiene investierte, klingt so gar nicht glaubwürdig nach bayerischer Verkehrspolitik. Unser Mann für weißblaue Geschichten heißt heute Frank Riede.
Münchner Brief. Gulliver auf Reisen, die telefonierte Oper, die Hörstube, das WC, Herbst in den Bergen. Im Jahre 1925 wird in München die große deutsche Verkehrsausstellung stattfinden. Gemessen an der Menge der Vorarbeiten und der Begeisterung, die nicht nur in den unmittelbar interessierten Kreisen für dieses Unternehmen herrscht, muss es eine großartige Sache werden. Ausstellungen, die irgendwie mit der Technik im Zusammenhang stehen, haben ja immer einen ganz besonderen Reiz. Es gibt da für Alt und Jung so schrecklich interessante Dinge, besonders in den Modellabteilungen, die wie ideale Spielzeugläden ausschauen. Nur schade, dass die niedlichen kleinen Spielsachen meistens nicht betriebsfähig sind. Nun, in München wird man solche betriebsfähigen Spielsachen zu sehen bekommen. Eine davon ist uns schon verraten worden, die Lilliput-Eisenbahn. Das Ausstellungsgelände über der Theresienwiese ist räumlich sehr ausgedehnt und deshalb will man es den Leuten bequem machen und sie per Eisenbahn herumfahren. Ein richtiger Schnellzug wäre ein bisschen zu groß. Und so baut man denn einen kleinen, niedlichen, der aber vollkommen so aussehen wird, als wäre er schon erwachsen. Spurbreite 38 Zentimeter. Eine weltbekannte Münchner Lokomotivenfirma stellt eine winzige, aber durchaus echte Schnellzugslokomotive her, die das Zykle mit der immerhin beträchtlichen Geschwindigkeit von maximal 20 Kilometern durch den Park ziehen soll. Die Wagen sind vierachsig, nichts fehlt und sogar ein 50 Meter langer Tunnel wird eigens hergestellt werden. Natürlich wird die Fahrstrecke mit allen Schikanen ausgerüstet, als da sind. Unter- und Überführungen, Flügelsignale, selbsttätige Blockeinrichtung und so weiter. Wir sind wieder mal auf der Höhe und ich sehe schon die Zeit kommen, wo jeder Münchner seinen Schnellzug im Topf hat. Mit der Oper sind wir ja schon so weit. Der Ministerialrat im Reichspostministerium, Dr. Steible, hat im vorigen Jahre die ersten Versuche gemacht, das Telefon an die Bühne der Münchner Staatsoper anzuschließen. Zu diesem Zwecke sind im Orchester des Nationaltheaters an jedem Pult und an mehreren Stellen der Bühne Mikrofone angebracht, im Ganzen etwa 100, deren Drähte sich in einem Hauptmikrofon vereinigen. Dieses ist mit dem Fernsprechamt verbunden und hier nun kann sich jeder Fernsprechteilnehmer anschließen lassen. Zu Hause braucht er nur eine kleine Änderung, ein Anhängsel an seinen Apparat, das die Post liefert. Das Abonnement kostet monatlich 10 Mark und dafür kann man jeden Abend die Oper hören. Das Verblüffendste an der Sache ist aber, dass während man hört, der Fernsprecher ruhig nebenher zu Gesprächszwecken benutzt werden kann. Man kann anrufen und angerufen werden, ohne dass dadurch die Musikübermittlung gestört oder unterbrochen wird. Mein Bedarf an Telefon ist allerdings gedeckt. Ich bin froh, wenn ich nicht an den Kasten ran muss. Aber bei einem Bekannten habe ich neulich ein so diffiziles Werk wie Salome mitgehört und ich war sprachlos. Eine solche Klangreinheit hätte ich nicht für möglich gehalten. Einzelne Stellen, deren Filigranarbeit dem musikalisch nicht eigens geschulten Ohr im Zuschauerraum meist verloren geht, kommen im Fernsprecher geradezu kristallklar zur Geltung. Die Übertragung der Singstimmen ist einwandfrei. Nur eines fehlt vorläufig noch, der optische Eindruck, der bei der Oper ja eigentlich unentbehrlich ist. Ich glaube, wenn man das betreffende Werk nicht schon einmal wirklich gesehen hat, geht einem doch viel verloren. Aber wie lange wird es dauern und über dem Fernsprecher erscheint ein Miniaturkino mit natürlichen Farben? Wir erleben es gewiss alle noch. Amerika hat, wenn ich nicht irre, diese telefonische Opernübertragung auch schon. Was es aber noch nicht hat, das ist die öffentliche Opernhörstube, Edge, aber wir in München, wir haben eine. Eine sehr hübsche sogar, mitten in der Stadt, Kaufinger Straße Nummer 25, früher war es ein Laden. Aber jetzt hat man ein Dutzend Tische hineingestellt, um jeden 8 bequeme Polsterstühle. 8 × 12 macht 96. 96 Personen können da abends von 7:30 bis um 10 gemütlich sitzen. Den Kopfhörer am Ohr, die Augen genießerisch eingedrückt und die Hände über den Bauch gefaltet und können sich, während Knappertsbusch dirigiert und die Iwogyn oder die Onegin singt, etwas vormusizieren lassen. Jede angefangene Stunde kostet 60 Pfennig. Natürlich lässt ein solcher Erfolg den großen Konkurrenten des Fernsprechers, das Radio, nicht schlafen. Wir haben ja auch eine Sendestelle München, die sich sehr anstrengt, um ihren Hörern etwas Gutes zu bieten. Und eben diese Sendestelle München möchte sich die Staatsoper ebenfalls vorbinden. Sie sagt es zwar nicht und im Programm steht auch nichts davon, aber es gibt schlimme Leute, die manchmal an den Radioapparat gehen, auch wenn das Programm eine Freistunde verzeichnet. Ich zum Beispiel gehöre dazu und auf diese Weise bin ich dahinter gekommen, dass man auch im Radio mit großer List an der Opernübertragung arbeitet. Ich habe den Fra Diavolo erwischt. Hätte ich ihn nicht wenige Tage zuvor in Natura gehört, so hätte ich ihn allerdings nicht wiedererkannt. Denn einstweilen stecken diese Versuche noch in den Kinderschuhen. Man hört lediglich ein Getös, aus dem gelegentlich die Sopranistin erschreckt aufkreischt. Und dann kommt das große Schlussensemble des Aktes, wo der Chor Rabarber, Rabarber singt. Und dann klatscht das Publikum, das hört man am besten. Dann geht der Vorhang zu und das Klatschen wird ganz leise. Dann geht es wieder auf und der Applaus brandet einem von neuem in die Ohren. Ein reiner Genuss ist es nicht. Dafür haben wir aber jetzt drahtlose Sprachkurse für Englisch und Esperanto. Und ich habe schon gelernt, dass es gar nicht WC, sondern WC heißt. Aber der Portier von der Regina-Bar hat mich recht saudumm angeschaut, als ich ihn gestern Abend nach dem WC fragte, der ungebildete Mensch, der Ungebildete. Nun dürfen Sie nicht glauben, dass nur wir in der Stadt alle diese Kultursegnungen genießen. Am Sonntag bin ich mit dem Zuge 4.57 Uhr, morgens bitte, an den Schliersee gefahren und bin von da aus zur Rotwand hinauf. Unten im Tal, wo sich die Dörfchen noch duselig in den blau-nebligen Morgen hinkuschelten, waren eine ganze Menge von Antennen zu sehen. Weiter oben freilich hört die Kultur auf und die Natur beginnt. Die ist mir offen gestanden lieber, auch wenn sie kein WC hat. Die Wände und Schrofen glimmen im Frühlicht auf. An den Matten läuft wie ein Flammenstrom aus Gold und Rot herbstlicher Laubwald hoch, angezündet vom heller strahlenden Lichte. Der Weg klettert in die Höhe, senkt sich wieder ein wenig zum Spitzingsee, der märchengrün und einsam in seinem Kessel liegt. Dann geht es am Berghang weiter in die Höhe, Stunde um Stunde. Der Morgendunst weicht in die Täler zurück, in unendlicher Klarheit heben die Berge ihre grauen Häupter in den glashellen Oktoberhimmel. Ganz warm ist's, um diese Zeit hatten wir in diesen Höhen schon Schnee, sobald Michaeli vorüber war. Heuer aber läuten drüben am Wendelstein sogar noch die Herdenglocken. Der Schnee leuchtet nun in weiter Ferne. An diesem wunderherrlichen Sonntag wandert der Blick weit, weit hin über die hintereinander gebauten Alpenmauern. Der wilde Kaiser, dessen Spitzen bis 2200 Meter gehen, ist auch noch schneefrei, ein Wunderschier. Aber im Südosten und Süden gleißen die gezackten Schneefelder im Österreichischen wie Silberwände, und königlich ragen Großglockner und Großvenediger über ihre Untertanen, Hermelin um die gewaltigen Schultern. Die Zillertaler Berge, Karwendel und Wetterstein stehen in gottgroßer Einigkeit und neben der Zugspitze verdämmert, im fernen Allgäu schon, die Mädelegabel, die einen so neckischen Namen hat und alljährlich so vielen Menschen das Leben kostet. In hundertfältigen Abtönungen von Blau und Silber steht ein Gebirgszug hinter dem anderen, immer gewaltiger und höher und menschenferner. So hoch, so hoch, dass man gar nicht glaubt, ein Mensch könne die Verwegenheit haben, sich ihnen zu nähern. Und während ich auf meinem Felsen sitze und bedenklich den Grat anschaue, über den ich nun zurück muss, um drunten im Rotwandhaus des bestellten Schweinsbratens teilhaftig zu werden, ich weiß, es ist gemein, in diesem Augenblick von Schweinsbraten zu reden, aber steigen Sie mal 1880 Meter ohne Hunger zu bekommen. Während ich also denke, dass es entschieden einfacher war, herauf als hinunterzukommen, weil man beim Absteigen das fatale Nichts vor Augen hat, während dieser Augenblicke brummt plötzlich etwas irgendwo in der Ferne. Naturwunder? Sollte man ein verruchtes Automobil aus den Tälern der Menschen herauf bis in diese reinen Höhen hören? Aber nein, das Brummen kommt näher und es ist über mir. Ein Flieger, in schwindelnder Höhe, denn selbst von meinem Gipfel aus sieht man ihn kaum anders als eine Mücke, die im tiefen Dunkelblau des Zenits dahinsurrt. Heute ist Sonntag. Sollte vielleicht der liebe Gott selber einmal spazieren fliegen und sich an seiner herrlichen Schöpfung erfreuen? Verstehen könnte man's schon. Dieser Tag und dieses Land sind ihm wahrhaftig gelungen. Voll Kindermärchenstimmung rutsche ich ins wegsamere Gelände hinunter. Aber am nächsten Morgen steht es in der Zeitung. Es war nicht der liebe Gott, der da geflogen ist, es war bloß der Nuntius Pacelli, der päpstliche Gesandte. Aber gell, so eine Ahnung habe ich doch gehabt.
Und nun unser Brief nach München. Wie toll, dass ihr dort im Süden das, was Frank und Rosa in ihren Do-it-yourself-Studios aufnehmen, auch hören könnt. Das ist die moderne Technik. Ihr braucht keine Lederhose, nur ein Laptop oder ein Handy. Also, bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.